Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Deutschland ist ungleich Land und es wird immer ungleicher. Noch nie war die Schere zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen größer in Deutschland. Und das, obwohl die Wirtschaft seit Jahren boomt und wir Vollbeschäftigung haben. So sieht das eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Ein Grund dafür sind die massiven Lohnunterschiede in Deutschland. So arbeitet hier jeder Fünfte als Niedriglöhner, als Geringverdiener, fast der höchste Wert in der ganzen EU. Aber woran liegt das alles? Das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren, und zwar gerne auch mit Ihnen. Warum sind so viele Menschen arm trotz Aufschwung? Welche Berufsgruppen sind besonders betroffen? Warum zeigt der schon seit 5 Jahren geltende Mindestlohn so wenig Wirkung? Und was sind wirksame Maßnahmen gegen die Lohnungleichheit? Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Mich hat das Ergebnis dieser Studie dann doch schon so ein bisschen überrascht. Noch nie war die Ungleichheit in Deutschland so hoch wie aktuell. In einer Zeit, wo Deutschland nicht als kranker Mann Europas bezeichnet wird, sondern viele europäische Nachbarn ja mit Neid und Bewunderung auf den Wirtschaftsboom, auf die Vollbeschäftigung hier gucken. Warum ist die Ungleichheit bei den Einkommen und bei den Löhnen hier in Deutschland so groß und was muss sich daran ändern? Darüber möchte ich unter anderem mit Dorothee Spannagel vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung sprechen. Sie ist Autorin der Studie. Hallo, Frau Spannagel.
Hallo, Herr Götzke.
Frau Spannagel, lassen Sie uns mal über die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Studie sprechen. Hauptthese ist ja, Deutschland ist bei den Einkommen so gespalten wie noch nie. Was heißt das genau?
Wir haben in unserer Studie angeguckt, wie sich die Einkommensungleichheit in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, vor allem seit dem Jahr 2005, wo wir wissen, dass zwischen 1999 und 2005 die Einkommensungleichheit ganz stark angestiegen ist. Und unsere Frage war nun, was ist danach passiert? Und wir haben uns das angeguckt mit Daten des sozioökonomischen Panels und uns angeguckt, wie ungleich verteilt sind die Einkommen denn seit 2005 und haben festgestellt, dass wir da zwei Phasen haben. Nämlich einmal 2005 bis etwa 2010, in der die Ungleichheit relativ konstant ist. Und dann eben seit 2010 bis zum Endjahr der Daten, die wir in dem sozioökonomischen Panel aktuell haben, bis zum Jahr 2016, einen erneuten Anstieg der Ungleichheit. Und das eben trotz der guten gesamtwirtschaftlichen Lage.
Vielleicht können wir das so ein bisschen auseinanderdröseln. Sagen wir mal, wie viel haben die reichsten 10%? Kann man das vielleicht beziffern am Gesamtvermögen?
Da muss ich dazu sagen, wir haben uns Einkommen angeguckt und nicht Vermögen. Also bei uns beziehen Einkommen, wir uns ausschließlich auf Einkommen. Und da muss ich auch gleich, wenn Sie von den Reichsten sprechen, vielleicht dazu sagen, dass in den Daten des sozioökonomischen Panels, wie in allen solchen Untersuchungen, reiche und vor allem sehr reiche Haushalte an der Spitze tatsächlich leider unterrepräsentiert sind.
Der Reichtum ist scheu.
Der Reichtum ist scheu, tatsächlich. Es ist auch einfach ganz schwer, ihn statistisch zu erfassen, wenn man eine Stichprobe zieht. Und die oberste Spitze ist natürlich sehr klein. Das kommt dazu, aber tatsächlich der Wunsch von Leuten an der Spitze, Auskunft über ihr Einkommen und Vermögen zu geben, ist natürlich auch, sagen wir mal, häufig übersichtlich.
Aber kann man sagen, wie viele haben die Reichen, wie viel hat die Mitte, wie viel hat die ärmste Hälfte, sowas so roundabout?
Sie meinen jetzt in Bezug aufs Einkommen. Da können wir tatsächlich interessanterweise feststellen, dass da vor allem die unteren 40% in den letzten Jahren verloren haben. Trotz der guten wirtschaftlichen Lage, während wir Zuwächse haben bis in die Mitte hinein. Also das obere Ende und die Mitte, die haben in den letzten Jahren tatsächlich vom Aufschwung profitiert. Die haben jetzt mehr, die unteren 40%, grob gesprochen, der Haushalte haben weniger.
Also das ist nicht stagniert, sondern die haben tatsächlich weniger Einkommen. Um das nochmal ganz klar
genau
zu stellen.
Ganz genau.
Ich möchte an dieser Stelle einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Runde nehmen, Florian Moritz. Er ist Abteilungsleiter Wirtschaft und Steuerpolitik beim DGB. Hallo, Herr Moritz.
Ja, hallo.
Die Studie, die nimmt ja Einkommensunterschiede in den Blick. Welche Rolle spielt dabei ganz konkret die Entwicklung der Löhne in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, kann man das so sagen?
Man kann natürlich nicht die Löhne alle über einen Kamm scheren. Das Problem ist ja, dass die Löhne sich auch höchst unterschiedlich entwickeln. Also es gibt große Unterschiede, je nachdem, ob man beispielsweise Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist oder ob man beispielsweise nur Teilzeit oder befristet beschäftigt ist oder in einer sogenannten atypischen Beschäftigungsform sozusagen gefangen ist, also in einem Minijob oder auch Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter verdienen nach wie vor zu wenig. Und ein maßgeblicher Unterschied ist eben auch, ob man einen Arbeitsvertrag hat, für den ein Tarifvertrag gilt, der von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ausgehandelt worden ist, oder ob man eben nicht unter einen solchen Tarifvertrag fällt. Und das sind auch maßgebliche Unterschiede. Da sieht man, mit Tarifvertrag fährt man immer besser. Man hat in der Regel höhere Löhne, man hat Jahressonderzahlungen, wie beispielsweise Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld. Man hat auch bessere Arbeitsbedingungen, in der Regel mehr Urlaub und so weiter. Also das ist ein maßgebliches Problem, dass eben längst nicht mehr alle unter einen Tarifvertrag fallen. Genau genommen sinkt die Tarifbindung seit Jahren und das ist ein Trend, der unbedingt gestoppt werden muss.
Mhm. Aber kann man auch sagen, dass wirklich auch die Löhne, dass die Schere zwischen den guten Löhnen und den schlechten Löhnen, dass die halt auch gewachsen ist und dass das auch ein Grund ist für dieses Problem, das wir heute diskutieren?
Das lässt sich leider auch beobachten, dass es auch dort einen Unterschied gibt und eine unterschiedliche Entwicklung gibt. Aber nichtsdestotrotz wurden da Maßnahmen ergriffen, die da ja etwas dagegen gewirkt haben, beispielsweise die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes, die zumindest eine untere Haltelinie dort eingerissen hat. Aber dennoch ist das weiterhin ein Problem.
Jetzt haben wir, wie gesagt, in Deutschland Vollbeschäftigung. Wir haben seit 10 Jahren Aufschwung. Es gibt einen massiven Fachkräftemangel in Deutschland, nicht nur bei Ingenieuren und Ärzten, sondern auch bei Handwerkern, bei Erziehern, bei Pflegerinnen und Pflegern. Das sind ja so traditionell schlecht bezahlte Sektoren. Jetzt sagt uns ja eigentlich so die Ökonomie, der Markt regelt das. Wenn die Leute fehlen, dann steigen auch die Löhne. Warum ist das denn nicht so, Herr Moritz?
Der Arbeitsmarkt ist eben kein Markt wie Äpfel und Birnen oder so, auch wenn uns das manche Ökonomen manchmal weismachen wollen, dass da alles nur mit Angebot und Nachfrage funktioniert, sondern da gibt es eben auch bestimmte Kräfteverhältnisse am Markt. Und unter Umständen kann sich der einzelne Beschäftigte nie so effektiv durchsetzen, wie derjenige, der eben irgendwie einen Arbeitsplatz eben anbietet. Also da gibt es ein Kräfteungleichgewicht und das ist ja genau das, wofür Gewerkschaften da sind und was Gewerkschaften machen, eben versuchen, dieses Kräftegleichgewicht wiederherzustellen. Also dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich zusammentun und gemeinsam für bessere Löhne kämpfen. Und da komme ich wieder auf das Thema, was ich gerade angesprochen habe, die mangelnde Tarifbindung. Wenn eben nur noch 50% der Beschäftigten, ungefähr knapp über 50% der Beschäftigten in Deutschland unter einen Tarifvertrag fallen, dann haben wir als Gewerkschaften nicht mehr so stark diese Regulationsmacht über den Lohn. Und das ist wirklich ein Problem und da müssen alle tätig werden. Da müssen die Arbeitgeberverbände aufhören, beispielsweise Mitgliedschaften in ihren Reihen zuzulassen ohne Tarifbindung. Das ist ein Phänomen, was immer stärker Überhand genommen hat. Aber da kann auch die Politik einiges tun. Wir als Gewerkschaften machen dann natürlich auch einiges, um die Tarifbindung zu erhöhen.
Ja, jetzt wo Sie die Politik angesprochen haben, da möchte ich direkt eine weitere Gesprächspartnerin mit in unsere Sendung nehmen, Daniela Kolbe. Sie ist Arbeitsmarktpolitikerin der SPD im Bundestag und uns aus Leipzig zugeschaltet. Hallo Frau Kolbe.
Schönen guten Tag.
Frau Kolbe, Ihre Partei ist seit 2005 mit einer Unterbrechung permanent an der Regierung. Welche Schuld trägt die SPD an der Misere, an der Ungleichheit bei den Einkommen in Deutschland?
Naja, vielleicht kann man es ein bisschen niedriger auch hängen.
Ja,
okay. Ich würde tatsächlich die Frage, natürlich ist die zulässig, weil tatsächlich vorhin ja angesprochen worden ist, wie sich die Ungleichheit in Deutschland verteilt hat. Wir haben gesehen, dass bis zur Agenda 2010 oder bis in diese Zeit der Massenarbeitslosigkeit wir eine massive Zunahme von Ungleichheit gesehen haben und danach zumindest kein Schließen mehr der Schere. Und das ist etwas, womit ich mich nicht zufrieden gebe. Wir sehen sogar, dass die Schere wieder auseinandergeht und es lohnt sich aber trotzdem noch mal etwas genauer hinzugucken, was dort passiert, weil wir natürlich über relative Phänomene sprechen. Das heißt, wir sehen, dass die unteren Einkommensschichten ein wenig verlieren oder ja, zumindest nicht dazugewinnen und darüber eine Dynamik eingesetzt hat, also die mittleren und hohen Einkommen, ja, eine Lohnsteigerung gesehen haben. Und das haben wir natürlich zum Anlass genommen, dass wir gesehen haben, dass die unteren 4 der Ziele, also 40%, die sind auch schon angesprochen worden, dass die immer weiter verlieren, nochmal auf die Tube zu drücken, gemeinsam mit den Gewerkschaften und zu sagen, wir müssen eine untere Haltegrenze einziehen. Wir müssen außerdem Leiharbeit und Leih- und Zeitarbeit regulieren. Und das haben wir gemacht. Und ich gebe zu, mich hat diese Studie insofern ein bisschen überrascht und auch alarmiert, als dass da zu sehen ist, dass das zwar was bringt für, ja, für viele, aber für die untersten 10% wir nach wie vor ein Problem sehen. Also da würde ich ganz klar sagen, die Politik hat auf jeden Fall einen Handlungsauftrag, dort tätig zu werden.
Ja, Deutschland hat ja den größten Niedriglohnsektor Europas oder fast den größten. 4 Millionen Menschen, 20% der Vollzeitbeschäftigten beziehen Niedriglöhne. Ist das alles eine Folge der Agenda 2010, Frau Kolbe?
Naja, Schuld war nur die SPD. Ja,
Schuld war Gerhard
Schröder. Ich kenn das Spiel, so ist es natürlich nicht. Aber klar, wir haben einen zu großen Niedriglohnsektor, aber als SPD sagen wir auch ganz klar, was dort zu tun ist und haben auch schon eine Menge getan, von der Regulierung von Leih- und Zeitarbeit, die noch weitergehen muss. Also wir sagen klar, jemand, der als Leiharbeiter in einem Unternehmen arbeitet, muss vom ersten Tag an das gleiche Gehalt bekommen wie andere auch. Es geht um eine höhere Tarifbindung, auch das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt der Debatte. Liebe Grüße aus Sachsen, das ist das Land mit der niedrigsten Tarifbindung und wir sehen tatsächlich eigentlich eine Sphäre der Gewerkschaften und der Arbeitgeber, aber wir sehen, dass die Tarifbindung weiter zurückgeht, nicht steigt und das läuft eben auf dem Rücken derjenigen, die in nicht tarifgebundenen Unternehmen arbeiten. Und da wird die Politik wach. Hubertus Heil hat einen Gesetzentwurf mit Jens Spahn zusammen vorgelegt, um die Pflegelöhne zu steigern. Dort hoffen wir darauf, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften es hinbekommen, einen Tarifvertrag auszuhandeln, den gibt es ja noch gar nicht, den man allgemeinverbindlich erklären kann. Und wenn das nicht passiert, dann würde die Politik dort tätig werden und tatsächlich nicht nur einen Mindestlohn, sondern tatsächlich tarifähnliche Strukturen vorgeben. Das sind zwei wichtige Punkte. Und natürlich reden wir über den Mindestlohn. Wir haben 8,50 Euro in Ost und West eingeführt. Und mein Erleben hier in Ostdeutschland ist, dass davon sehr, sehr viele Menschen profitieren. Aber wir sehen natürlich auch, dass mit 8,50 Euro ich mich vielleicht alleine durchschlagen kann in einer mittelgroßen Stadt. Aber sobald ich ein Kind habe, bin ich dann eben noch tatsächlich noch auf Leistungen angewiesen. Und das darf nicht sein. Also der Mindestlohn, der muss stärker angehoben werden. Aber das ist eben nur eine Stellschraube. Und ich würde sagen, die Tariflöhne sind eigentlich fast die wichtigere Stellschraube.
Ich möchte noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Herr Moritz, lassen Sie uns noch mal ganz kurz besprechen, was ist ein Niedriglohn? Und über welche Branchen und Beschäftigungen reden wir da überhaupt? Beschäftigungsform atypisch ist das so ein
Also
Stichwort,
wenn man nach Branchen guckt, dann sind das tatsächlich die Beschäftigten, die in den sogenannten vom gesetzlichen Mindestlohn hoch betroffenen Branchen arbeiten. Tatsächlich, das sind dann die Geringstverdiener eben, die einen Arbeitsplatz haben, aber eben auf dem Niveau des Mindestlohnes verdienen, der auch nicht mehr bei 8,50 liegt, sondern bei 9,19 Euro mittlerweile, nächstes Jahr zu 2020 auf 9,35 Euro steigt, nur so, damit wir da aktuelle Zahlen haben. Branchen sind beispielsweise meistens im Dienstleistungsgewerbe, das sind Taxibetriebe, Gastronomie, Hotelgewerbe, aber auch Kurier- und Expressdienste, das können Wach- und Sicherheitsfirmen sein, das sind eigentlich die Branchen. Und wie gesagt, ich glaube, wichtiger als auf die Branchen zu gucken, auch wenn wir da natürlich grundsätzliche Aufwertungen brauchen, beispielsweise bei der Pflege. Wir müssen bei der Pflege oder bei Erzieherinnen und Erziehern, da brauchen wir wirklich eine Aufwertung ganzer Branchen. Da muss mehr Anerkennung stattfinden. Aber ich glaube, trotzdem ist wichtiger, dass wir auch gucken, was für Arbeitsverhältnisse sind das. Und da ist eben das Problem tatsächlich diese irreguläre oder atypische Beschäftigung, die eben massiv gestiegen ist. Also atypische Beschäftigungsformen, ich habe schon gesagt, Minijobs beispielsweise, Leiharbeit, Solo-Selbstständige, befristet Beschäftigte, alle Leute, die eben keinen unbefristeten Vollzeitarbeitsplatz haben, der sozialversicherungspflichtig ist. Diese atypischen Beschäftigungsformen Die lagen 2003 noch bei 14 Millionen, also 14 Millionen hatten so eine atypische Beschäftigungsform. Und 2017 waren das schon mehr als 22 Millionen. Also da ist ein massiver Anstieg in diesem Zeitraum geschehen. Und der ist natürlich auch auf politische Deregulierung am Arbeitsmarkt zurückzuführen.
Frau Kolbe, muss da noch mehr reguliert werden? Also das steigt ja weiter an und das in Zeiten des Ausschwungs. Kann ja eigentlich nicht sein.
Ja, natürlich muss da mehr reguliert werden und die GroKo, die wird ja gern gescholten, aber tatsächlich stehen auch noch ein paar Sachen dort auf der Agenda und wir werden uns dafür einsetzen, dass die auch so kommen. Da ist das Thema sachgrundlose Befristung, die weitgehende Abschaffung zu nennen. Im Regierungsverfahren ist bereits ein Gesetz, der sich die Arbeitsbedingungen in der Paketbotenbranche vornimmt, dass dort endlich auch eine Nachunternehmerhaftung eingeführt wird, um zwei Punkte zu nennen. Wenn Sie SPD pur hören wollen, dann gehen wir natürlich drüber hinaus. Ja. Also wir wollen eine sachgrundlose Befristung nicht nur weitgehend einschränken. Am liebsten würden wir sie abschaffen. Und Leiharbeit und Zeitarbeit, habe ich schon gesagt, dann braucht es ein Equal Pay ab dem ersten Euro. Außerdem bin ich froh, dass es noch einen weiteren Punkt gibt, nämlich die deutlich stärkere Absicherung, soziale Absicherung von Solo-Selbstständigen. Die sind ja auch immer mal am Rande mit genannt worden. Die meisten sind ja Menschen, die arbeiten, sind ja über den Mindestlohn ein bisschen abgesichert. Aber bei Solo-Selbstständigen sehen wir das eben nicht. Wir wollen die jetzt zunächst mal in die gesetzliche Rentenversicherung mit aufnehmen, beziehungsweise in die Rentenversicherung überhaupt mit aufnehmen. Aber das ist ein Bereich, der braucht dringend mehr Aufmerksamkeit, da wir ihn im Zuge der Digitalisierung, ich sag mal, die ganzen Lieferdienste, die wir jetzt aus dem Boden sprießen sehen, werden wir zunehmend mehr wirklich nicht abgesicherte Solo-Selbstständige sehen, die auch zunächst nicht über den Mindestlohn abgesichert sind. Und da müssen wir auch mit den Gewerkschaften gemeinsam schauen, wie wir dazu kommen können, dass die Unternehmen diese Menschen fest anstellen und sie dann den entsprechenden Schutz auch bekommen.
Das sind ja Leute, die verdienen 4-5 Euro in der Regel.
Ja, und das darf natürlich nicht sein. Also das ist ja auch keine in dem Sinne Selbstständigkeit. Das ist eine Scheinselbstständigkeit.
Ja.
Oder eine problematische Selbstständigkeit. Und da muss die Politik stärker hinkommen, ohne Frage.
Frau Spannagel, wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Studie, auf Ihre Untersuchung gucken, ist das der Hauptgrund, der Niedriglohnsektor für die Ungleichheit, die Einkommensungleichheit in Deutschland?
Das ist definitiv mit Blick auf das untere Ende der Einkommensverteilung ein ganz zentraler Grund. Also vor allem jetzt in Zeiten, wo wir annähernd Vollbeschäftigung haben. Anders als jetzt Mitte der 90er, Anfang der 2000er Jahre, wo die Ungleichheit so stark anstieg, wo wir ja eine sehr, sehr starke und verfestigte Massenarbeitslosigkeit haben, spielt das jetzt eigentlich kaum mehr eine Rolle, sondern ist tatsächlich am unteren Rande tatsächlich ganz stark der verfestigte Niedriglohnsektor und die sich verfestigende und ausbreitende prekäre Beschäftigung.
Das eine, Sie haben es angesprochen, das untere Ende, das andere ist das obere Ende. Also wir haben jetzt so ein paar Maßnahmen gehört, die Ungleichheit am unteren Ende vielleicht so ein bisschen mildern könnte. Was müsste am oberen Ende aus Ihrer Sicht passieren?
Ja, tatsächlich, die Ungleichheit steigt nicht nur, weil das untere Ende verliert und am untersten Rand Haushalte abgehängt werden. Die Ungleichheit steigt auch, weil sich das oberste Ende immer weiter, wenn man so will, absetzt. Und da sind ganz zentrale Maßnahmen steuerpolitische Korrekturen. Also das heißt ganz konkret, wir haben seit den 90er Jahren eine deutliche schrittweise Absenkung des Spitzensteuersatzes erlebt. Davon profitieren natürlich nur Haushalte im obersten Ende. Da gilt es, die wieder rückgängig zu machen, den Spitzensteuersatz, also wieder deutlich anzuheben. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, damit die starken Schultern eben wieder einen größeren Beitrag leisten. Auch ein ganz starker Punkt, wer am obersten Ende der Einkommensverteilung ist, verfügt üblicherweise auch über ein entsprechend hohes Vermögen. Wir haben momentan, leistet sich Deutschland den Luxus, die Vermögensteuer nicht zu erheben. Sie ist ausgesetzt, seit 1997 wird sie nicht mehr erhoben. Und wir hatten vor ein paar Jahren den Erbschaftssteuerkompromiss, bei dem in der Erbschaftssteuerreform zahlreiche Schlupflöcher eingeführt worden sind, sodass höchste Vermögen vererbt werden können, teilweise ohne überhaupt nennenswert besteuert zu werden. Und das sind natürlich Punkte, die man rückgängig machen muss, wenn man die steigende Ungleichheit am oberen Ende einfach angehen will.
Frau Kolbe, wäre das mit SPD pur zu machen?
Klar, wir haben uns ja in der Frage der Erbschaftssteuer wirklich die Zähne ausgebissen. Und das ist der Kompromiss, der dabei zustande gekommen ist. Und Sie werden da keine Jubelschreie aus der SPD hören, weil tatsächlich ist ja der Punkt, dass wenn wir mal auf die Vermögensbesteuerung in Deutschland schauen, dann ist die im Vergleich einfach nur, ja, kann man eigentlich vernachlässigen. Wir haben die Grunderwerbsteuer und die Grundsteuer. Die Erbschaftssteuer ist leider nicht der Rede wert, obwohl das einer der Hebel ist natürlich, um Vermögen, das ja ohne erbrachte Leistung einfach von Generation zu Generation weitergegeben wird, da ranzugehen. Und deswegen sagt die SPD, wenn wir jetzt bei der Erbschaftssteuer absehbar jetzt nichts erreichen, dann müssen wir nochmal das andere Thema aufgreifen. Die SPD hat vor kurzem sich nochmal ganz klar bekannt, wir wollen eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer haben, sodass sie auch gerichtsfest funktioniert. Denn wir wollen uns nicht damit abfinden, dass das reichste 1% der Bevölkerung etwa ein Drittel des gesamten Vermögens hat und eine Hälfte der Bevölkerung de facto nicht über nennenswertes Vermögen verfügt. Das ist einfach kein Zustand und der führt auch dazu, dass ja viele Menschen ein Ungerechtigkeitsempfinden in diesem Land haben und auch ein Neidgefühle und ein fehlendes Vertrauen ineinander in dieser Gesellschaft existiert, die ich als Sozialdemokratin und gerade als Sächsin nicht mehr wirklich gut ertragen kann. Insofern ist da ganz klar zu sagen, wir müssen an die hohen Einkommen und Vermögen ran und wir müssen was dafür tun, dass am unteren Ende die Menschen ja für ihre Leistung auch was im Portemonnaie haben und nicht am Ende des Monats knapsen müssen.
Ja, hängt so ein bisschen davon ab, wer SPD-Vorsitzender oder Vorsitzende wird, oder?
Definitiv. Sie können ja die unterschiedlichen Programme sich anschauen. Und ich finde, da sind einige sehr überzeugende Konzepte im Schwange, die darauf hinauslaufen würden, dass man eben gerade diese Verteilungsfrage wieder ins Zentrum der Politik setzt. Und das halte ich für den richtigen Weg. Dafür gibt es Sozialdemokraten, dass man sich nicht damit abfindet, dass ein großer Teil der Menschen wenig hat und ein paar wenige in den Villen in Tessin, wie das mal auf einem Wahlplakat geschrieben war, sitzt. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir eine vernünftige Verteilung haben und dass vor allen Dingen auch Kommunen und der Staat handlungsfähig ist, weil der die Infrastruktur für alle zur Verfügung stellt, im Bildungsbereich, aber auch was Digitalisierung angeht und andere Infrastrukturen, ÖPNV. Insofern ist das ein zentraler Punkt und Sie hören vielleicht meine Sympathie für ein paar da ein bisschen raus.
Richtig. Ich möchte einen ersten Hörer mit in unsere Sendung nehmen. Wolfgang Selig aus Heidelberg ist in der Leitung. Hallo, Herr Selig.
Guten Tag. Ja, es war doch aber eben gerade ein SPD-Vorsitzender und Regierungschef, der für uns für diese Misere verantwortlich ist und dafür wird seitdem die SPD abgestraft. Wir brauchen einen Mindestlohn von 12 Euro, weil nur dann in verschiedenen Städten die Leute wenigstens, wenn sie Rentner sind, nicht von Grundsicherung im Alter abhängig werden sollen. Und wir haben es geschafft, auf die Art und Weise mit diesem Niedriglohnsektor, mit Lohnstagnation seit Einführung des Euro mindestens in Anfang der 10er Jahre so einen großen Boom zu erreichen, dass wir Exportweltmeister geworden sind, wir andere europäische Konkurrenten niederkämpfen, die jetzt Probleme haben, Beispiel Frankreich. Da liegt so viel im Argen. Da ist so allein schon, wie man Reichtum misst bei dem Armuts- und Reichtumsbericht, sind die höchsten Einkommen, Familieneinkommen, 18.000 Euro, das ist lächerlich. Da gibt es ganz andere Einkommen, die dann aber eben überhaupt nicht mitgerechnet werden. Oder vorhin hieß es, wir hätten Vollbeschäftigung. Ja, klar, vielleicht, wenn jemand nur 10 Stunden im Monat arbeitet, dann ist der nicht mehr arbeitslos, aber davon kann man nicht leben.
Sie haben jetzt viele Punkte genannt. Besonders interessant fand ich den mit dem Mindestlohn. Also Sie sagen, der muss definitiv steigen, damit man davon auch eine auskömmliche Rente bekommen kann.
Anderen westeuropäischen Ländern. Ich glaube, in Frankreich liegt der Mindestlohn bei 11,70 Euro oder so. Und das ist ein vergleichbares Land und eine vergleichbare wirtschaftliche Situation. Da müssen wir hin, weil wir sonst auch weiter die Eurozone spalten.
Mhm. Herr Selig, vielen Dank für Ihre Anmerkung. Ich gebe das direkt mal weiter an Frau Kolbe, die SPD-Politikerin in unserer Runde. 12 Euro Mindestlohn ist das eine, und das andere, schuld war die SPD.
Es zieht sich ja ein bisschen wieder ein roter Faden hier durch. Ich würde gar nicht die Verantwortung da komplett zurückweisen, will aber auch sagen, dass wir die Kraft im Bundestag...
Sie sind ja seit 2005 an der Regierung, das ist einfach das Problem dabei. Ne?
Ja, natürlich, aber dann, was ist Ihr Vorschlag, dass die SPD dann jetzt aufhört, an den Missständen zu arbeiten? Welche andere Kraft, die in Regierungsverantwortung gehen möchte, packt die Sache denn an? Also an der Stelle ist mir dann auch irgendwann egal, was Gerhard Schröder gemacht hat. Ich finde es richtig, dass die SPD sagt, wir wollen Hartz IV hinter uns lassen und mal nach vorne gucken, weil das hilft den Leuten, wenn wir jetzt nach vorne kämpfen und dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Mindestlohn auf 12 Euro steigt. Das hilft ihnen wirklich mehr, als zu sagen, ja, was hat denn die SPD falsch gemacht? Das hilft wirklich den Betroffenen nun mal gar nicht. Und da bin ich schon beim Thema. 12 Euro Mindestlohn halte ich für einen richtigen Weg. Das ist ja auch SPD-Position, dass wir das wollen. Ist in Großbritannien auch schon mal so passiert. Die haben ja auch eine Mindestlohnkommission, die Stück für Stück den Mindestlohn dort anpasst. Und auch dort gab es mal eine Anhebung dieses Mindestlohns, weil einfach sich herausgestellt hat, er war zu niedrig angesetzt. Und Ähnliches sehe ich auch in Deutschland. Wir haben ihn bei 8,50 eingeführt. Jetzt ist er auf 9,19 gestiegen. Das ist eine Steigerung, aber die fällt eben nicht ausreichend hoch aus. Und wir sehen, dass, ich habe es schon gesagt, ein Alleinstehender damit zurande kommen mag, aber eben spätestens in der Rente trotzdem alt aussieht. Und deswegen ist 12 Euro der richtige Weg. Aber ich sage auch an den Hörer, der ja sagt, Wettbewerb in Europa, ich finde, da darf man sich eben nicht nur auf den Mindestlohn konzentrieren, weil über dem Mindestlohn in der Exportwirtschaft spielt die Musik. Da geht es um ordentliche Tariflöhne, da geht es um eine Höhe der Löhne. Und da haben wir eine harte Nuss zu knacken. Also ich rede mir hier den Mund fusselig bei den wirklich wütenden Leuten, die sich beschweren, dass sie niedrige Löhne haben, und werbe dafür, ja, geh in die Gewerkschaft, engagier dich dafür, dass dein Unternehmen in den Tarifvertrag kommt. Dafür fehlt eben tatsächlich vielen Menschen die Kraft oder das Vertrauen, vielleicht auch der Mut. Und dem geschuldet sind eben tatsächlich auch die niedrigen Löhne in ganzen Branchen in Ostdeutschland, was sich eben widerschlägt auch in deutlich niedrigen Löhnen und Renten im Osten. Und das ist, finde ich, da kann man mit dem Mindestlohn ein bisschen was regeln. Aber wenn man wirklich gleiche Lebensbedingungen haben will in Ost und West, dann muss man eben über Tariflöhne reden. Und dann müssen wir mit den Gewerkschaften darüber sprechen, es ist ein Eingriff in die Gewerkschaftsarbeit, wenn ich sage, wir gehen in die Allgemeinverbindlichkeit in ganzen Branchen. Ich halte das mittlerweile für den richtigen Weg in den Branchen, in denen es schlecht ist oder schwer ist zu organisieren, beispielsweise eben in der Pflege, aber auch wenn ich an die Friseure denke, dann darüber nachzudenken, wie man es hinbekommt, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, damit die Menschen eben ordentliche Löhne haben und nicht nur die 12 Euro oder 9,90 Euro.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den 12 Euro, mit der Union nicht durchsetzbar, oder?
Da haben Sie so einen Nagel auf den Kopf getroffen.
Herr Moritz,
also so viel zum Thema, Schuld ist nur die SPD. Ne?
Ja, die Frage ist natürlich auch die Ihnen immer wieder gestellt wird, warum bleibt ihr dann in der Koalition? Ich möchte das nochmal an Herrn Moritz weitergeben. Die Dinge, die wir da gerade gehört haben, Allgemeinverbindlichkeit, 12 Euro, würde das schon einen großen Teil der Ungleichheit mildern in Deutschland? Oder sind das auch nur kleinste Schritte?
Ja, Frau Kolbe hat insofern recht. Also klar, Herr Selig hat insofern recht, der Mindestlohn muss steigen, der muss auf ein existenzsicherndes Niveau angehoben werden, das ist glasklar. Aber Frau Kolbe hat insofern recht, dass das natürlich trotzdem immer nur eine unterste Haltelinie bleibt und dass das kein guter Lohn ist. Der Mindestlohn wird immer ein Mindestlohn und nicht ein guter Lohn sein. Und insofern braucht es eben diese Maßnahmen zur Stärkung von Tariflöhnen und der Tarifbindung. Frau Kolbe hat eine Maßnahme genannt, das ist die sogenannte Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen. Das kann der Gesetzgeber unter gewissen Umständen machen, dass Tarifverträge dann nicht mehr nur für die Unternehmen gelten, die eben tarifgebunden sind, die in dem Arbeitgeberverband sind und für die dann der Tarifvertrag gilt.
Sondern für alle.
Sondern für alle aus dieser Branche. Da kann der Gesetzgeber sagen, das machen wir jetzt so. Ja? Und das ist ein Beispiel, wie eben Tarifverträge flächendeckend sozusagen dann Gültigkeit erlangen und eben auch Dumping unterbunden wird. Ja, man muss ja immer sehen, Tarifverträge sind für die Beschäftigten gut, weil sie höhere Löhne haben, bessere Absicherung und so weiter. Aber sind ja auch für die sozusagen ehrlichen Unternehmen gut, die eigentlich Leute zu guten Bedingungen beschäftigen wollen, weil die leiden natürlich auch darunter, wenn Unternehmen sich nicht an Tarifverträge halten und dann eben Dumping-Billigangebote machen auf Kosten der Beschäftigten. Insofern, allgemeinverbindliche Erklärung ist eine Maßnahme. Wir haben aber viele Maßnahmen, die sich wir selber, wie gesagt, als Gewerkschaften machen einiges dafür, die Tarifbindung zu erhöhen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen ganzen Katalog an Maßnahmen, den die Bundesregierung angehen könnte. Also mal ein einfaches Beispiel ist die öffentliche Auftragsvergabe. Der Bund, Länder und Kommunen vergeben im Jahr Aufträge für Bauten oder für die Beschaffung von irgendwelchen Gütern oder Gegenständen in hoher Milliardenhöhe. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Hebel, den die Politik da hat, zu sagen, wir kaufen jetzt nur noch von solchen Unternehmen oder wir beauftragen nur noch solche Unternehmen, die sich an Tarifverträge halten. Und das wäre ein maßgeblicher Hebel, wo sich die Unternehmen zweimal überlegen müssen, lohnt es sich jetzt, dass ich diesen öffentlichen Auftrag nicht mehr kriege oder halte ich mich lieber oder gehe ich lieber die Tarifbindung ein und halte mich an den Tarifvertrag und habe dafür lukrative öffentliche Aufträge. Also das wäre was, was wir uns beispielsweise auch wünschen würden.
Mhm. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Menschen, Sie haben gesagt, ist eine Haltelinie der Mindestlohn. 9 Euro, wie viel waren es jetzt? 9,35
Euro ab nächstem Jahr.
So, gut. Es gibt aber eine ganze Reihe von Menschen, die bekommen noch nicht mal den. Scheinselbstständige, Paketboten haben wir angesprochen. Über wie viele Leute reden wir da, die unter Dumping leiden, also die noch nicht mal diesen Mindestlohn bekommen?
Ja, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat untersucht das und es hat jüngst wieder festgestellt, dass es in Deutschland tatsächlich 2 Millionen Menschen sind, die eigentlich Anspruch auf den Mindestlohn hätten, aber diesen nicht bekommen. Und das hat verschiedene Gründe, warum die den nicht bekommen. Das sind, salopp gesagt, sind das eigentlich Betrügereien. Ein maßgeblicher Punkt sind Betrügereien bei der Aufzeichnung der Arbeitszeiten. Also man muss sich das so vorstellen, auf dem Papier bekommt der Beschäftigte dann den Mindestlohn. Allerdings arbeitet er deutlich mehr Stunden, als er eigentlich arbeiten müsste. Und dadurch wird der Stundenlohn natürlich de facto dann wieder niedriger und das ist unterhalb des Mindestlohns. Und deshalb ist es beispielsweise für uns so wichtig, dass Aufzeichnungspflichten bestehen für die Arbeitszeit. Die werden immer wieder angegriffen von politischer Seite, wird immer wieder gesagt, das sei ein Bürokratiemonster, man könne es den Unternehmen nicht zumuten, die Arbeitszeiten festzustellen, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit des Beschäftigten. Das ist halt mir für Unsinn, das ist Pflicht, ist auch kein großer bürokratischer Aufwand. Und andere Maßnahmen sind ebenfalls wichtig, die der Durchsetzung des Mindestlohns gelten. Es braucht viel mehr Kontrollen, es braucht auch viel bessere Ausstattung der zuständigen Behörde, das ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Deutschland, die den Mindestlohn durchsetzen soll. Da muss noch viel mehr getan werden.
Hier machen wir erstmal einen Punkt. Wir diskutieren gleich weiter über Wege aus der Ungleichheit in Deutschland und wollen als Bildungssendung dann auch nochmal den Aspekt Bildung in den Blick nehmen. Gerne auch mit Ihnen. Diskutieren Sie mit, rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Jetzt aber erstmal Musik von Jungle Heavy California. Campus und Karriere im Deutschlandfunk und wir diskutieren heute über die Ungleichheit in Deutschland. Frau Kolbe, wir haben gerade gehört, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die den Mindestlohn noch nicht mal bekommen. Sie haben angesprochen, es gibt jetzt ein Gesetz nach Unternehmerhaftung bei den Paketboten. Warum nicht für alle Branchen?
Naja, also es gibt schon für einige Branchen, die ja besonders von Schwarzarbeit betroffen sind, diese Nachunternehmerhaftung. Und das wird jetzt ausgestreckt auf eben eine sehr problematische Branche, die jetzt in den Fokus gerückt ist. Das finde ich auch den richtigen Weg. Ich würde jetzt nicht sagen, das muss man per se auf jede Branche ausweiten. Also ich finde das jetzt aber tatsächlich an der Tagesordnung. Ich freue mich, dass wir das jetzt auf den Weg bekommen.
Frau Spannagel, sind solche kleinen Gesetze für manche Branchen, werden die Ungleichheit in Deutschland mildern oder sind das auch nur so Tröpfchen aus Ihrer Sicht? Wie schätzen Sie das ein?
Das sind sicher Schritte in die richtige Richtung, wenngleich natürlich nicht das, was den ganzen Trend als solches umkehren wird. Aber man muss vielleicht auch mal einfach stückweise im Kleinen anfangen. Aber für die große Lösung, die jetzt den Trend der wachsenden Ungleichheit, die wir in den letzten 5, 6 Jahren erleben, da bringt das sicher nicht die große Wende.
Was würde denn aus Ihrer Sicht bringen? Also Sie haben schon gesagt, Tarifbindung ist wichtig, höhere Tariflöhne, höhere Mindestlöhne. Also ist das der Schlüssel tatsächlich?
Das ist sicher mit der Schlüssel in Verbindung damit, dass man den Niedriglohnsektor, Sie hatten das angesprochen, dass wir europaweit einer der größten Niedriglohnsektoren in Deutschland, einer der größten Niedriglohnsektoren haben. Und den auszutrocknen, den systematisch auszutrocknen, ist sicher auch ein Schritt in die richtige Richtung, der ganz wichtig ist, in Kombination damit, dass wir die Haushalte und Personen am obersten Ende der Verteilung eben über stärkere Steuern wieder stärker an der Umverteilung beteiligen und damit letztendlich auch an der Finanzierung des Gemeinwesens einfach wieder stärker beteiligen.
Ist es realistisch aus Ihrer Sicht, dass das passiert? Also in der aktuellen Regierungskonstellation unmöglich? Wie schätzen Sie das ein?
Naja, ich meine, Frau Kolbe hatte das angesprochen, dass jetzt die SPD sich zumindest mal wieder die Vermögensteuer vornimmt und das wieder als Konzept sich auf die Fahnen schreibt. Auch das ist ein ganz zentraler Punkt, dass da überhaupt mal wieder darüber diskutiert wird, ernstzunehmend in der Politik darüber diskutiert wird, die wieder aufzunehmen. Da war ja in den letzten Jahren wenig bis gar nichts in der Politik davon zu hören.
Herr Moritz, Niedriglohnsektor austrocknen. Wie könnte das denn passieren?
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich ein ganzes Bündel an Maßnahmen tatsächlich notwendig. Und Sie haben das gerade angesprochen, dass zwar viel passiert sozusagen, die Politik, ich denke auch, die Politik hat erkannt, dass sozusagen dieses alte Mantra von mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt und Deregulierung, dass das zu Verwerfungen geführt hat. Und man versucht umzusteuern, aber es sind immer sage ich mal, sehr einzelne Maßnahmen. Und ich denke, es bräuchte tatsächlich mal sozusagen einen großen Wurf, der einerseits tatsächlich eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt schafft, der die Tarifbindung steigert, der aber auch beispielsweise steuerpolitisch wieder mehr Gerechtigkeit herstellt. Also ich denke, es ist eine Vielzahl an Maßnahmen, die da gemacht werden muss. Und vielleicht ein Punkt, weil jetzt die Vermögenssteuer beispielsweise auch angesprochen wurde. Wir als Gewerkschaften fordern natürlich auch die Wiedererhebung der Vermögenssteuer, haben da auch einen konkreten Vorschlag gemacht. Und ich denke, man muss in dem Zusammenhang auch immer sehen, was wird denn mit dem Geld gemacht, was der Staat dann mehr einnimmt. Er kann natürlich einerseits ein gerechteres Einkommenssteuersystem schaffen, was untere und mittlere Einkommen entlastet. Auch dazu haben wir Vorschläge gemacht. Aber er kann eben auch wieder mehr investieren in eine bessere öffentliche Infrastruktur, in bessere Kitas, in bessere Kinderbetreuung, aber auch in öffentliche Angebote, die eben insbesondere denjenigen nutzen, die gering verdienen. Also ich sage immer, nur derjenige, der irgendwie einen Swimmingpool im Garten seiner Villa stehen hat, der kann sich leisten, dass das öffentliche Schwimmbad geschlossen wird, verstehen Sie? Also insofern, wir brauchen auch eine Stabilisierung der staatlichen Einnahmen, auch dafür, dass wieder diese öffentlichen Angebote ausgeweitet werden können. Wir hatten in der Vergangenheit ja nicht nur ungerechte Steuerreformen, was die Einkommensteuerbelastung angeht, sondern wir hatten eben auch tendenziell man sagt Marsch in den Gebührenstaat. Also es werden Steuern gesenkt auf der einen Seite, die progressiv wirken, wo der Großverdiener mehr Steuern bezahlt. Auf der anderen Seite wurden dann aber Gebühren erhöht und Gebühren sind für alle gleich. Die muss auch der Geringstverdiener bezahlen, wenn er zum Amt geht beispielsweise. Also diese ganzen Entwicklungen, die müssen rückgängig gemacht werden. Man könnte noch weitermachen. Man könnte sagen, wir bräuchten beim sozialen Wohnungsbau muss viel mehr passieren. Wir können uns das nicht mehr leisten, dass die Mieten in Ballungszentren derart explodieren, dass sich kein normaler Mensch mehr eine Wohnung leisten kann. Und so. Also es gibt tatsächlich zahlreiche Baustellen, die diese Ungerechtigkeiten, die nach wie vor existieren, beheben würden.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Josef Rick. Ich grüße Sie.
Hallo. Ich grüße Sie auch. Tolles Thema. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin.
Das freut uns auch. Ihre Meinung dazu?
Ja, ich habe einfach eine ganz einfache Frage. Ich sitze gerade hier an so einem kleinen Beitrag, wo ich als Bürger eingeladen bin, zum Thema Steuern was zu sagen, weil ich auch zu den oberen 10% oder 1% gehöre und mich da auch darüber aufrege, dass wir so eine Ungleichheit haben und wir so privilegiert sind. Wir Oberschicht, nenne ich mich jetzt mal. habe die Zahlen mal gerade zusammengenommen. Wir haben in Deutschland an der Steuerseite 350 Milliarden Ertragssteuern, also im Wesentlichen Einkommensteuer. Und wir oberen 10% haben ja über ein Drittel des Einkommens. Das sind rund 1,1 Billionen. Kann man im Dreisatz rechnen. Wenn die wirklich mal 30% effektive Steuer bezahlen würden, ja, dann kommen wir auf rund 400 Milliarden. Dann bräuchten alle anderen, also die unteren 90%, überhaupt keine Einkommensteuer mehr zahlen. Und wir hätten noch mehr Einnahmen für all das, was Sie richtigerweise gesagt haben, für die Schwimmbäder und für den Kevin, der jede Woche stirbt. Ne? Müssen wir auch immer dran denken. Dann wundern wir uns immer, dass da wieder ein Kind verwahrlost wird. Das hat mit Steuerpolitik zu tun, weil wir den Jugendämtern kein Geld geben. Ja? Das muss man immer wieder klar machen. Das ist kein Luxus, sondern wir haben da richtige Unmenschlichkeit, die wir damit auslösen. So, das könnte man doch ganz schnell machen. Und die Kollegin von der SPD ist dabei. Und dann würde ich noch hinzufügen, wenn wir dann noch 40 Milliarden Erbschaftssteuer, im Moment ist eine Bagatellsteuer von 6 Milliarden, das heißt 20% auf diejenigen, die hohes Erbe haben, und 40 Milliarden von der Vermögensteuer, das wäre 1% für die oberen 10% wieder. Dann hätten wir 100 Milliarden mehr und alle Menschen bis 120.000 zu versteuerndes Einkommen, also wenn sie verheiratet sind, brauchen sich mit dem Finanzamt, zumindest was die Einkommensteuer angeht, nicht mehr befassen.
Und das ist ja auch schon relativ viel.
So einfach ist das. Ja, und 30% für Leute, die über 120.000 verdienen oder 500.000 oder 3 Millionen oder 20 Millionen, darüber müssen wir immer reden. Das zahlen auch Freunde, die ich habe. Da sagt doch keiner, das ist schlimm. Das ist unser Beitrag für die Gesellschaft. Und Sie haben das eben richtig gesagt, wir brauchen den Staat nicht. Mit dem Swimmingpool war völlig richtig. Wir können unsere Kinder auf die Privatschule schicken. Wir haben einen Sicherheitsdienst, wir brauchen weniger und so weiter. Ich bin so dankbar für diesen Staat, dass der das alles noch bezahlt. Wir brauchen den theoretisch nicht. Ich möchte ihn aber gerne bezahlen, weil ich in einer vernünftigen Gesellschaft leben möchte. Ja. Mhm. Und 30%, da sagen viele ja. Und diese 42% plus, das ist Theorie. Warum sagt das niemand? Kein Mensch zahlt von den oberen Einkommen 42% oder 45% auf sein gesamtes Einkommen. Es gibt so viel steuerfreies Einkommen. Ja, das ist eine Mehr. Ne? Das sehen Sie ja, wenn Sie also die Zahlen heute nehmen. Ich meine, warum rechnet das nicht jemand mal quer? Ne? Das verstehe ich nicht. Wir gehen immer von falschen Annahmen aus. In der Steuerpolitik müssen wir die Veränderung haben. Und dann können wir über den Mindestlohn und diese ganzen anderen Dinge auch reden. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber wir müssen bei der Steuer die Ungleichheit ein bisschen abmildern. Mehr ist es ja nicht. Ne? Es ist ja immer noch eine große Schere, die übrig bleibt. Selbst wenn die oberen 30% zahlen und die unteren 90%, wie sagt man, angeboten null Ertragssteuer. Ne? Da wird die SPD 50% Wählerstimmen bekommen, glaube ich, wenn man das transparent macht.
Ja, Sie haben, mehr, ne? Sie haben das ja schon angesprochen. Spitzensteuersatz liegt ja bei 45%.
Ja, woran, zahlt aber keiner.
Woran liegt das denn?
Ja, weil wir so viele Dinge, wissen Sie, ich habe in diesen letzten Monaten ein größeres Immobilienpaket verkauft, privat. Dann muss ich überhaupt nicht versteuern. Das kann ich auch nicht versteuern. Ja, oder wenn Sie Zinseinkünfte haben, ich sehe das bei meiner Frau, ich bin Unternehmer in unserer Firma, als Nicht- und Mitunternehmerin zahlt sie 25% Pauschale, ne? Also hier Kapitalertragssteuer auf Zinsen. Ist das gerecht, dass man, mein Sohn ist Arzt, der arbeitet als Assistenzarzt, muss jede Nacht und ich weiß nicht was, sich richtig einsetzen. Und der muss auf sein Gehalt viel mehr zahlen als ich oder meine Frau auf ihre Zinsen, wo sie nur die Kontoauszüge blättern muss. Ich meine, muss man nicht an den Kopf fassen. Ja? Mhm. Arbeit muss entlasten, auch in der Mitte der Gesellschaft. Auch die Leute, die 5.000 und 6.000 verdienen, ja, von mir aus. Und die unteren, die gar keine Steuern zahlen, die ein viel zu geringes Einkommen haben, die müssen natürlich vom Staat ganz anders unterstützt werden. Stichwort die vielen Kevins, die jedes Jahr sterben, ne, und die dann ab und zu mal wieder in der Zeitung stehen. Das ist immer meine Metapher. Das können wir doch nicht zulassen. Und dafür müssen wir, die zur oberen 10% oder zum oberen, die müssen dafür sorgen. Wer denn sonst?
Ganz herzlichen Dank.
Übrigens hätten wir auch keine Flüchtlingsdiskussion, wenn wir das Geld von den oberen 10% nur genommen hätten. Dann käme keiner auf die Idee zu sagen, ja, von den unteren, ne, den Mitbetroffenen, ihr gebt ja alles für die Migranten und wir stehen leer da, ne, was ich ganz schlimm finde. Stimmt zwar nicht, aber das Argument wäre weg.
Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und auch diese ganz persönlichen Dinge, die Sie uns geschildert haben. Ja, 30% sind es noch nicht mal, Frau Kolbe. Muss da nicht ganz schnell mal was passieren? Die 25% Ertragssteuer auf Zinsen, die hat auch die GroKo eingeführt.
Ist schon ein bisschen länger her und tatsächlich stand es im Wahlprogramm drin und zwar zu Recht, das wieder abzuschaffen und in den normalen Steuerverlauf zu bringen. Aber Herr Rick, ich würde Sie gerne auch mal für einen Vortrag buchen, weil ich glaube, von Ihrer Sorte braucht es ein paar mehr, die nochmal klar machen, dass eine gerechtere Verteilung ja eigentlich allen zugutekommt und nicht nur denjenigen, die vielleicht wenig Geld haben, sondern dass es darum geht, wie wir in diesem Land miteinander leben und wie wir uns dabei fühlen. Und was es, ja, dass wir wieder ein solidarischeres Land haben, in dem man nicht ständig die spitzen Ellenbogen auspackt, wie ich das im Moment überall erlebe, sondern wo man sich unterhakt und sich fragt, was wollen wir gesellschaftlich eigentlich erreichen? Und deswegen finde ich die Debatte, die heute hier geführt wird, total wichtig. Und ja, wenn Sie mich fragen, natürlich muss man das Steuersystem vom Kopf wieder auf die Füße stellen, also höhere Vermögen und auch Einkommen stärker belasten. Kapitalertragssteuer habe ich schon genannt, Vermögensteuer ebenfalls. Und was ich mir aber wünsche, ist, dass wir mal eine Debatte gesellschaftlich ein bisschen länger auch dazu führen und nicht nur eine Stunde am Samstagnachmittag, weil mein Eindruck ist, dass ganz viele Menschen in der Bevölkerung immer den Eindruck haben, ihr meint ja mich, wenn wir über Vermögenssteuer, wenn wir über Erbschaftssteuer reden. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, in was für einem unfassbar reichen Land wir leben, also was für hohe Vermögen und was für hohe Einkommen in diesem Land erzielt werden, die komplett an der Mittel- und an den unteren Schichten vorbeigehen. Und deswegen wünsche ich mir so eine Debatte, deswegen wünsche ich mir auch eine SPD, die das stärker in den Mittelpunkt rückt. Und auch in Wahlkämpfen wieder stärker aufs Tableau hebt, weil schlussendlich muss die Mehrheit der Bevölkerung sagen, ja, wir wollen eine andere Verteilung und das heißt eben tatsächlich unter anderem auch ein anderes Steuersystem. Ich würde aber die Primärverteilung, also die Frage der Löhne, nicht außen vor lassen, weil das ist das Haupteinkommen von vielen Menschen. Deswegen ist es auch wichtig, dass gute Löhne erzielt werden.
Herr Murz, ich will das aber doch noch mal an Sie weitergeben zum Beispiel. Also das ist, man fasst sich ja wirklich an den Kopf, dass das obere 1% noch nicht mal 30% Steuern zahlt. Also muss da nicht wirklich was fundamental falsch laufen? Muss da jetzt nicht mal was passieren, was man wirklich verändert dort? Also
sicher, wir als Deutscher Gewerkschaftsbund, wir haben steuerpolitische Eckpunkte vorgelegt. Da steht genau drin, was man machen müsste. Also es geht darum, den Einkommensteuertarif gerechter zu machen. Es geht darum, eine Vermögenssteuer einzuführen, die Erbschaftssteuer eben nicht zu durchlöchern, wie es jetzt noch der Fall ist, insbesondere bezogen auf Betriebsvermögen. Aber es geht natürlich auch darum, dass man den Steuervollzug stärkt beispielsweise. Es braucht auch viel mehr Beschäftigte in diesem Bereich bei der Durchsetzung der bestehenden Steuergesetze. Also wir haben mal ausgerechnet, dass allein wenn man den Steuervollzug stärken würde und dort mehr Leute einstellen würde, dann könnte das schon rund 12 Milliarden Euro extra pro Jahr bringen. Also das ist auch ein Beispiel. Es gibt die Finanztransaktionssteuer, die jetzt, da liegen Vorschläge vor, die sind leider sehr, die sind leider relativ wirkungslos, gelten nur für bestimmte Produkte, für Aktien und so weiter und nicht für alle Finanzprodukte, die gehandelt werden. Also es gibt zahlreiche Maßnahmen, auch im steuerpolitischen Bereich, die nötig wären, um hier mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Mhm. Und ja, vielleicht was Frau Kolbe gesagt hat, auch dass man da tatsächlich mehr drüber redet, wieder mehr über Wege zu mehr Gerechtigkeit und da mehr Zeit verbringt, ist, glaube ich, wichtig. Und dass da vielleicht auch ein bisschen, eine Aufklärungsarbeit oder so getan wird, weil nach wie vor gibt es eben laute Stimmen, die meinen, Ungerechtigkeit sei ja auch was Gutes und Ungerechtigkeit oder Ungleichheit würde irgendwie das Wachstum befördern und so weiter. Vorhin, der Anrufer vorhin hat beispielsweise auch gesagt, wir seien deshalb, oder sinngemäß, so habe ich ihn verstanden, Exportweltmeister gewesen, weil eben niedrige Löhne geherrscht hätten. Oder manchmal wird gesagt, deshalb ist die Wirtschaft erfolgreich. Aber das ist eben nicht der Fall. Wir wissen mittlerweile, und das haben Organisationen wie die OECD beispielsweise auch belegt, dass mehr Ungleichheit eben nicht mehr Wirtschaftswachstum und mehr Wohlstand bringt, sondern im Gegenteil weniger Wirtschaftswachstum und weniger Wohlstand. Und ich denke, da muss man auch noch viel Aufklärungsarbeit leisten, um zu zeigen, Gerechtigkeit und eine erfolgreiche Wirtschaft sind auch kein Gegensatz.
Frau Spanagel, zum Schluss, also würden Sie auch sagen, der Schlüssel sind gerechtere Steuern, ein gerechteres Steuersystem, um ja, Ungleichheit zumindest ein wenig zu mindern in Deutschland.
Ja, das ist sicher einer der ganz zentralen Ansatzpunkte. Und ich möchte mich da nochmal dieser, Herr Moos hat das genannt, Aufklärungsarbeit, vielleicht einfach tatsächlich nochmal da in zwei Punkten anschließen, diese Aufforderung, da mehr Aufklärung zu leisten, in zweierlei Hinsicht. Zum einen tatsächlich, ich halte häufig Vorträge zu diesem Thema und immer wieder heißt es, wenn ich das Thema Erbschaftssteuer annehme, da muss Omas Häuschen weg. Wenn Oma stirbt, das Häuschen wird wegbesteuert. Nein, wir müssen da viel, viel weiter oben ansetzen. Die Mitte ist davon gar nicht betroffen und trotzdem hätten wir eine ganz, ganz hohe Wirkung. Das ist, glaube ich, ganz zentral, das immer wieder zu betonen.
Und damit sind wir am Ende unserer Diskussion angekommen. Was tun gegen Ungleichheit in Deutschland? Das war unser Thema. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren, vor allem an meine Gäste, an Dorothee Spannagel vom WSI, der Hans-Böckler-Stiftung, Florian Moritz, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund und Daniela Kolbe von der SPD, Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales und im Bundestag. Ja, hier geht's weiter mit dem Corso Musikmagazin. Das war Campus und Karriere an diesem Samstag. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Restwochenende.